jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Die Signa-Causa wird immer komplexer. Fast wöchentlich erfolgen neue Meldungen über Signa-Konzerntöchter, die in die Zahlungsunfähigkeit geraten sind. Dadurch steigt die Zahlungssumme und die Anzahl der Gläubigerinnen und Gläubiger immer weiter an. Erst gestern ist es zum nächsten Paukenschlag gekommen. Laut Medienberichten soll die Republik einen Insolvenzantrag gegen den Signa-Gründer und Miteigentümer René Benko selbst eingebracht haben. Und es steht die schwere Anschuldigung im Raum, dass Benko knapp vor der Pleite der Signa Development hunderte Millionen Euro verschoben haben soll. Was es damit auf sich hat, wie es mit der Signa und Benko jetzt weitergehen könnte und was dann noch alles ans Licht kommen könnte, bespreche ich heute mit Kurier Wirtschaftsressortleiter Robert Kleedorfer. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 1. Februar und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Gegen Ende letzten Jahres ging für René Benko einiges den Bach runter. Zahlreiche Signa-Unternehmen mussten der Reihe nach Insolvenz anmelden. Darunter etwa die Signa Holding, die Dachgesellschaftergruppe, die Signa Prime, in der die Luxusimmobilien und Leuchtturmprojekte geparkt sind, und die Signa Development. Zahlreiche Projekte wie etwa das Kaufhaus Lamar in der Wiener Marie-Hilfer-Straße, der Elbtower in Hamburg und viele weitere Immobilienprojekte stehen damit auf der Kippe. Das Profil berichtete bereits Anfang Jänner 2024 von über 30 Pleiten im Signa-Reich, Tendenz steigend. Am gestrigen Mittwoch erfolgte der nächste Paukenschlag. Die Finanzprokuratur, also die Anwältin der Republik Österreich, hat beim zuständigen Insolvenzgericht am Landesgericht Innsbruck einen Insolvenzantrag gegen Benko selbst gestellt. Was das zu bedeuten hat und was in der Signa-Causa noch alles auf uns zukommen könnte, bespreche ich jetzt mit Kurier Wirtschaftsressortleiter Robert Kleedorfer. Hallo Robert.
Hallo Caroline.
Robert, quasi im Wochentakt erfolgen neue Meldungen über Signa-Konzerntöchter, die in Zahlungsunfähigkeit geraten sind, die Insolvenz anmelden mussten. Die Schadenssumme steigt immer, dadurch auch die Anzahl der Gläubigerinnen und Gläubiger. Parallel kommen dann Meldungen zu nicht gezahlten Forderungen, zu Insolvenzanträgen, die auch gegen Benko gestellt worden sind. Wir kommen auf das alles nachher ein bisschen genauer zu sprechen. Damit man sich in dieser Causa ein bisschen auskennt, die ja mittlerweile doch sehr unübersichtlich geworden ist. Vielleicht kannst du zu Beginn für uns kurz zusammenfassen, was ist denn da jetzt alles so passiert? Was sind die großen Meilensteine, die man wissen muss?
Ja, das Ganze hat im November mehr oder weniger seinen Anfangspunkt gefunden. Da wurden die ersten Signa-Gesellschaften insolvent. Mhm. Und dann wurden Masseverwalter eingesetzt, die eben versuchen sollen, das Ganze wieder auf die Beine zu richten, um eine endgültige Pleite abzuwenden und quasi die Abwicklung der Gesellschaften.
Mhm. Vielleicht kannst du auch kurz sagen, wo stehen wir denn jetzt gerade? Also wir haben vorher schon gesagt, es haben immer mehr Signa-Konzerntöchter Insolvenz angemeldet. Was ist da jetzt gerade der Ist-Stand?
Ich würde gerne sagen, wir sind mittendrin, aber es kann durchaus sein, dass wir erst relativ am Anfang sind, weil es gibt eben unglaublich viele Konzerntöchter. Die wichtigsten sind allerdings aus meiner Sicht bereits insolvent. Das ist die Holding und dann die beiden größeren Gesellschaften Development und Prime, da wo die großen Immobilien geparkt sind. Aber man weiß natürlich nie, was jetzt noch kommt und was noch so auftaucht. Und es sind ja diverse Unterlagen im Umlauf offensichtlich und da wird jede Woche was Neues ausgegraben, eben weil das auch so ein großer und verzweigter Konzern ist.
Das heißt, es kann durchaus sein, dass da auch noch mehr Insolvenzen auf uns zukommen werden.
Mehr in der Summe, aber wahrscheinlich nicht von den einzelnen Beträgen.
Jetzt ist gestern noch erst bekannt worden, dass die Republik gegen René Benko selbst einen Insolvenzantrag gestellt haben soll. Ganz bestätigt ist es ja bis dato noch nicht. Vielleicht kannst du kurz erklären, was bedeutet das denn überhaupt, wenn die Republik selbst einen Insolvenzantrag gegen Benko stellt und vor allem auch, wie geht's da jetzt weiter?
Ja, offenbar war vereinbart, dass Benko aus einer Privatschatulle 3 Millionen Euro zuschießt, um das gesamte Verfahren einfach am Laufen zu halten. Davon sollen 2 Tranchen geflossen sein, die dritte nicht. Zudem hat er offenbar Steuerschulden. Mhm. Und das hat jetzt die Republik auf den Plan gerufen und hat einen Insolvenzantrag gestellt. Ein Antrag ist ein Antrag, das heißt, da ist noch nichts fix und Benko muss jetzt einmal oder kann Einspruch erheben oder kann seine Argumente dafür ausführen. Er kann natürlich aber auch dieses fehlende Geld einfach zahlen.
Mhm. Wenn er das fehlende Geld jetzt nicht zahlt, wie geht's dann weiter konkret?
Ja, wie gesagt, wenn er es nicht zahlt, kommt auf jeden Fall, hat er kriegt eine Vorladung, kann er erscheinen, muss nicht, oder er schickt einen Anwalt und dann wird das alles erläutert. Und dann wird entschieden eben. Und ja, das früher war das der berühmte Kuckuck, wer sich noch daran erinnern kann. Den gibt's nicht mehr, dass der Gerichtsvollzieher kommt, aber in so ähnlicher Art und Weise kann dann natürlich das Gericht vorfahren und gewisse Gegenstände von ihm in seinem privaten Umfeld konfiszieren.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, da geht es um 3 Millionen Euro ungefähr.
Ja, also quasi Peanuts. Also 2 hat er offenbar ja schon gezahlt, also geht es um 1 Million. Also eigentlich nichts in diesem gesamten Verfahren, wo es ja um zig Milliarden geht. Ne?
Mhm, du hast es gerade schon gesagt, am Montag ist bekannt geworden, dass mehr als 300 Gläubigerinnen und Gläubiger Ansprüche von insgesamt 8,6 Milliarden den Euro angemeldet haben.
Ja, nur
haben.
Bei der Holding.
Mhm, okay. Allerdings werden lediglich 80,3 Millionen Euro davon vom Insolvenzverwalter Christoph Stapf vorerst als zu Recht bestehend anerkannt. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das denn überhaupt bedeutet.
Ja, das sind auch gewisse bürokratische Sachen. Wenn man da alles auf einmal machen würde, dann würde das Insolvenzverfahren sprengen. Das ist ja nur auf ein paar Monate angelegt. Dann muss es eine Klärung geben, ob diese 30% Schuldenquote angenommen wird, was natürlich wichtig wäre, weil wenn man nicht auf diese 30% kommt, dann ist das aus mehr oder weniger besiegelt. Also das hat mehr oder weniger rechtliche Hintergründe, aber die anderen Ansprüche werden sicher noch auch folgen, dass die zurechtgestellt werden.
Mhm. Weil du jetzt gerade schon eingeworfen hast, das sind mal nur die Forderungen, die an die Holding gestellt werden. Das heißt, insgesamt ist die Summe noch deutlich größer.
Ja, wobei man sagen muss, in den beiden anderen Gesellschaften, da sind ja diese ganzen Projekte und Häuser und Immobilien drinnen. Da ist ja wirklich ein großer Wert auch da. Und man wird dann sehen, wenn es eben zu einer positiven Fortbestandsprognose kommt, dann bleiben die Immobilien ja großteils im Portfolio und es kommt zu keinem Abverkauf und dann bleibt der Wert mehr oder weniger erhalten, je nachdem, wie sich die Immobilienpreise allgemein entwickeln natürlich.
Mhm. Bisschen verwirrend, skurril ist der, finde ich, auch. Rene Benko ist ja einerseits der Signa-Gründer, Signa-Miteigentümer, stellt aber gleichzeitig Selbstforderungen. Wie genau kann das sein? Also das ist ja doch ein bisschen verwirrend.
Ja, das ist natürlich auch dieser ganzen Konstruktion geschuldet, weil eigentlich ist er operativ ja nicht tätig, aber es gibt ja doch mehr als deutliche Hinweise, dass er der Chef war. Und natürlich hat er auch wahrscheinlich Ausgaben gehabt. Mag sein, dass die Forderungen sogar berechtigt sind oder auch nicht, das haben nicht wir festzustellen. Aber es kann natürlich sein, dass er auch berechtigte Forderungen hat. Und ja, er ist ja auch nur ein Teileigentümer letztendlich. Da gibt es ja auch noch andere prominente Investoren.
Mhm. Aber das heißt, wir haben quasi die Situation, dass er auf der einen Seite zahlen muss und auf der anderen Seite aber auch Forderungen stellen kann und darauf auch Ansprüche hat. Ist schon alles ein bisschen verwirrend.
Es ist sehr verwirrend und unglaublich komplex, das Ganze. Und wie gesagt, ich fürchte, dass wir uns noch viele, viele Monate beschäftigen und man weiß überhaupt nicht, wer am Ende dann mit wie viel Geld man noch aussteigt.
Ne? Mhm. Kann man auch sagen, wer denn in dieser ganzen Causa die wichtigsten, die größten Gläubiger sind, die hier Anspruch haben auf Zahlungen?
Ja, da gibt's natürlich viel aus dem arabischen Raum. Und dann gibt's auch von diversen Anlegern, ich will jetzt nicht sagen Kleinanlegern, aber man konnte da schon ab 100.000 Euro dabei sein, bei Anleihen zum Beispiel. Die Investoren, also ein Haselstein wird viel Geld verlieren, ob er jetzt auch berechtigte Ansprüche hat, weiß ich nicht. Also es ist quer durch.
Mhm. Wir haben jetzt vorher schon gesagt, man kann noch gar nicht genau sagen, was da alles noch kommen wird, was da alles noch aufgedeckt werden wird. Ja. Ist vieles jetzt einfach auch erst im Laufen, viele Dokumente, die geprüft werden müssen, Anträge, die geprüft werden müssen. Aber gibt's irgendwo schon einen Lichtblick am Horizont, wo man sagen kann, so geht's mit zumindest gewissen Konzerntöchtern weiter? Gibt's da irgendwo schon was Fixes?
Fixes gibt's noch nicht. Es muss ja im Februar noch eine Entscheidung fallen, eben weil die Frist dann ausläuft im Insolvenzverfahren, wo man sich vielleicht ein wenig leichter tun könnte, ist bei diesen Projekten, wo eine thailändische Gruppe auch die Mehrheit besitzt, eben zum Beispiel beim Lamar-Projekt auf der Wiener Marilfa-Straße, da gibt es ja durchaus Meldungen, wo es heißt, das übernehmen könnten die Thailänder zur Gänze übernehmen. Ich glaube, bei diesen einzelnen Projekten sehe ich eher eine Lösungsmöglichkeit als jetzt diese diffusen Geschichte Holding.
Es wäre jetzt eh auch der Punkt gewesen, auf den ich gerne zu sprechen gekommen wäre, nämlich die Projekte, die du schon angesprochen hast, wie mir einerseits das noch nicht fertig Lamar-Kaufhaus auf der Marilfa-Straße, wir haben genauso den Elbtower in Deutschland, da steht ja im Moment alles still. Aber das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass das weitergehen wird, dass da weiter gebaut wird, da gibt es Interessenten, das wird jetzt nicht ewig lang eine offene Baustelle bleiben.
Ja, hoffen wir, sagen wir so, es wäre natürlich kein Aushängeschild für die Marilfa-Straße oder auch für Hamburg, aber natürlich wird erst weitergebaut, bis Geld fließt und von der Signa-Gruppe fließt jetzt mal gar kein Geld. Ne? Eine Lösung gibt es zum Beispiel auch schon über der Donau, die Are Tower, die hat die Are zur Gänze übernommen, das ist eine Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft. Da wird jetzt definitiv weitergebaut, die haben den Anteil der Signa übernommen. Da geht was weiter, das war auch schon sehr weit, das Projekt, hat man sich durchaus leichter getan. Bei Lamar, glaube ich, fehlt jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, der Rohbau ist fertig. Es ist halt dann auch die Frage, ob man dann die Mieter kriegt, weil wenn die eigentlich aus dem Umfeld vom Benko kommen hätten sollen, also KDW-Gruppe, das sollte ja so eine Art Luxuskaufhaus werden, nach Vorbild in Deutschland eben, Kaufhaus des Westens in Berlin. Quasi wollte da, glaube ich, die Signa-Gruppe sich selbst einmieten. Ist die Frage, ob sie jetzt dann noch einen Mieter findet. Den Bau fertigstellen ist das eine, den Mieter finden das andere.
Weil du jetzt gerade auch das KDW angesprochen hast, das ist ja auch in diesem ganzen Konstrukt drinnen, auch da quasi eine Pleite. Dieses Kaufhaus ist ja schon fertig, ist das Geschäfte eingemietet, das läuft ja eigentlich. Wie geht's mit dem weiter?
Ja, in Deutschland hat auch die Galeria-Gruppe auch einen Insolvenzantrag wieder mal einen gestellt, das ist ja nicht der erste, der war ja auch schon vor Zeiten Banko so. Ja, da wird man sehen, wie es dort läuft. Also das ist auch in Schwebe einfach, ja.
Wir haben vorher schon über die Forderungen gesprochen, die da im Raum stehen. Das sind über 8 Milliarden Euro. Das heißt, das ist bis dato die größte Wirtschaftspleite, die wir in Österreich haben in der Wirtschaftsgeschichte, oder?
Ja, wobei man schon fachlich, sprachlich trennen muss. Es ist ja noch keine wirkliche Pleite, es ist eine Insolvenz mal. Also, aber ja. Es ist auf jeden Fall das größte Minus, ja, was bisher angefallen ist.
Wenn du ein bisschen zurückdenkst, was fallen dir da vielleicht für andere Fälle ein, mit denen man das ein bisschen vergleichen kann?
Ja, berühmt ist natürlich Konsum in den 80er Jahren, dann natürlich diverse Meindl-Gesellschaften. Aus der Industrie gab es da auch die ein oder andere Pleite. Zielpunkt möchte ich auch nicht vergessen. Ja, da ist schon einiges zusammengekommen, aber das sprengt natürlich auch den Rahmen.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Wir haben jetzt vor allem über die wirtschaftliche Perspektive gesprochen. Wie schaut es denn auch rechtlich bzw. sogar strafrechtlich aus? Kann der Benko noch irgendwas drohen? Es gibt ja auch diesen Vorwurf, dass er sich selbst bereichert hätte.
Ja, den Vorwurf gibt es. Man muss ihn halt auch nachweisen können, dass er das getan hat. Es ist durchaus möglich, dass man ihn strafrechtlich an die Wäsche will. Ob das von Erfolg gekrönt ist oder nicht, das müssen die Ermittler dann herausfinden. Ich glaube, die tun sich wahrscheinlich genauso schwer wie der Insolvenzverwalter.
Bleiben wir ganz kurz bei diesem Vorwurf der Bereicherung. Laut Financial Times sind nämlich knapp vor dem Insolvenzantrag der Signa Development hunderte Millionen verschoben worden. Wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt mit der Materie, dann klingt das vor allem mal sehr dramatisch. Ja. Aber vielleicht kannst du auch kurz erklären, was das tatsächlich auch bedeutet und wie schwerwiegend dieser Vorwurf denn auch wäre.
Es hat geheißen, dass quasi das für eigene Zwecke abgezweigt haben könnte. Die Insolvenzverwalterin der Development hat allerdings dann schon relativ bald klargestellt, dass sie das nicht nachvollziehen kann. Das Geld ist nicht auf seine Konten oder in seinen Bereich geflossen. Also wenn die Insolvenzverwalterin das selbst sagt, nehme ich mal an, sie weiß, wovon sie spricht. Financial Times hat da vielleicht etwas falsch zugeordnet.
Also wir gehen mal davon aus, oder Stand jetzt ist, man kann es aber nicht belegen. Oder die Insolvenzverwalterin.
Es gibt auf jeden Fall die Unschuldsvermutung, genau, aber wie gesagt, die Insolvenzverwalterin hat wahrscheinlich einen besseren Einblick in die Papiere als die Journalisten von der Financial Times oder auch wir. Und ich glaube, die hat eine Ahnung vom Geschäft und jetziger Stand der Dinge ist, dass das eine Falschmeldung war.
Mhm. Wenn es stimmen würde, bleiben wir mal im Konjunktiv.
Na, dann wäre es heftig.
Okay, ich glaub, was würde das dann bedeuten?
Na, ich glaube, dann würde es bald zur Hausdurchsuchung kommen und der Herr Benko wird, glaube ich, mal zu einem Verhör gebeten oder mitgenommen.
Also das wäre dann schon ein ordentlicher Paukenschlag.
Ja, also ja, bei 300 Millionen brauchen wir gar nicht zu reden drüber, aber vielleicht reichen auch schon kleinere Summen, ne? um eine Veruntreuung nachzuweisen.
Ich glaube, so wird es da irgendwie noch, da wird es dann wahrscheinlich noch weitere Untersuchungen geben.
Ich denke, die gibt es bereits, laufen im Hintergrund. Aber ich glaube, die Ermittler werden erst dann zuschlagen, bis sie etwas Handfestes, Konkretes in den Händen haben, weil sonst machen sie sich lächerlich.
Vielleicht noch ein bisschen abseits von Signa und Benko. Es ist ja durchaus auch so, dass wir ja fast wöchentlich von neuen Insolvenzen sprechen, die jetzt gar nichts mit der Signa zu tun haben. Ja. Erst gestern zum Beispiel ist bekannt geworden, dass die Dämmstofffirma Brucher aus dem Bezirk Tulln insolvent ist. Das betrifft rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Woran liegt es, dass derzeit so viele Insolvenzen angemeldet werden? Sind es auch wirklich so viele? Kommt uns das gerade nur so vor? Kannst du das ein bisschen einordnen?
Ja, also es gibt wirklich strukturelle Probleme, würde ich sagen. Und dann gibt es auf der anderen Seite einen Nachzieheffekt aus der Corona-Zeit. Da gab es nämlich relativ wenige Insolvenzen, weil der Staat ja unglaublich viel Geld hineingebuttert hat. Und zwar auch in eigentlich so Phantomunternehmen, wie wir sie nennen, die nicht mehr wirklich produktiv waren, aber die haben trotzdem Förderung bekommen, konnten sich dann noch eine Zeit lang über Wasser halten. Die hat es halt jetzt auch erwischt. Aber man muss sagen, Immobilienbereich, Baubranche, da ist es eng. Auch im Handel, da ist es auch nicht rosig. Da trifft es jetzt auch wirklich viele, unabhängig von der Corona-Zeit, weil eben die Mieten auch gestiegen sind. Also Immobilien und Handel sind so kommunizierende Gefäße und das ist, um da auch wieder auf Signa zurückzukommen, ist halt natürlich das Problem gewesen, dass sich die Gruppe sowohl im Handel als auch in Immobilien engagiert hat und jetzt natürlich best of both worlds, also best unter Anführungszeichen, schultern muss.
Mhm. Kommen wir abschließend nochmal kurz zurück zu René Benko. Glaubst du, er ist ja Millionär? Wird er aus dieser ganzen Sache als armer Mann herausgehen?
Ja, eigentlich ist er sogar Milliardär. Armer Mann, das ist immer so eine Sache. Natürlich hat er Geld verloren, das ist zweifelsfrei klar, weil sein Anteil auch viel weniger wert ist. Er ist ja auch aus der Forbes-Liste der, weiß nicht, 1000 Reichsten rausgefallen. Das definitiv, aber arm ist halt eine Frage. Ist man arm, wenn man sich halt kein Privatjet mehr leisten kann? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, er wird schon seine Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Ich will mir jetzt um seine finanziellen Sachen keine Sorgen machen. Also er ist jetzt zwar dann vielleicht kein Milliardär mehr, aber für einen Millionär wird es wohl noch reichen.
Robert, dann sage ich vielen Dank für deine Erklärungen.
Gerne.
Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Die Teuerung hat sich zu Jahresbeginn in Österreich stark eingebremst. Die Inflationsrate für Jänner beträgt voraussichtlich 4,5% nach 5,6% im Dezember. Das zeigen Berechnungen der Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung. Damit sei die Inflation auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 zurückgegangen. Grund für den Rückgang waren weniger stark steigende Energiepreise, insbesondere die Strompreise hatten einen dämpfenden Effekt. Aber die Industrieflaute in Österreich belastet weiter den Arbeitsmarkt und trifft Bundesländer mit viel Warenproduktion am stärksten. Ende Jänner gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8% mehr Personen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmerinnen und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren über 421.000 Personen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte, also auf 8,1%. Die Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023 immer weiter an. Und die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf zusätzliche Ukraine-Hilfszahlungen in Höhe von 50 Milliarden Euro geeinigt. Das hat EU-Ratspräsident Charles Michel auf der Online-Plattform X mitgeteilt. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat sein Veto gegen die Zahlungen aufgegeben. Die Freigabe wegen Rechtsstaatlichkeitsbedenken eingefrorener EU-Gelder für Ungarn sollen laut EU-Diplomaten nicht Teil des Deals sein. Und in der Formel 1 gibt's eine Sensation. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird 2025 von Mercedes zu Ferrari wechseln. Das hat am heutigen Donnerstag Sky Sports in England bestätigt. Sky Sports bezog sich auf eine Ansprache von Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor der Belegschaft in der Zentrale in Brackley. Dort habe Wolf die Personalie verkündet. Damit war es das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch und wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!